In der Naturheilkunde und insbesondere in der Homöopathie gibt es eine ganze Reihe Lebermedikamente. Und die Leber ist in der herkömmlichen Medizin was, was gar nicht so arg viel Beachtung findet. Insofern, dass es auch gar nicht so viele Medikamente gibt, wenn man denn mal die Phytotherapeutika ausnimmt, die auf die Leber wirken. Aber in der ganzheitlichen Medizin finde ich es enorm wichtig, nochmal ein bisschen zu verstehen, wie wichtig die Leber ist und was die wirklich an Wunder vollbringt und wie Multitasking diese Leber ist. Um mal zu erläutern, was denn die Hauptaufgabe ist, muss man vielleicht ein bisschen ein Verständnis für die anatomischen bzw. physiologischen Abläufe im Körper haben. All das Blut, was über die Verdauungsorgane wegfließt, kommt dann als allererstes zur Leber. Das heißt, es ist angefüllt mit Nährstoffen, die eben von Mundhöhle, Magen, sämtliche Darmteile aufgenommen werden, dann in diesem sogenannten Pfortaderblut sind und erstmal der Leber übergeben werden, so nach dem Motto, schau dir die Sache mal an und schau, was du brauchen kannst, was du umbauen musst, was du lagern musst, und vor allem auch, was Schadstoffe sind, die du dann doch bitte wieder so koppelst, dass sie wieder ausgeschieden werden. Und nach dieser Prüfung durch die Leber, dann erst erfolgt eine Verteilung im Körper. Je nachdem kriegt jedes Organ seine Zuteilung, was es eben benötigt. Wir haben drei große Stoffkategorien. Die Sachen, die resorbiert werden von dem Magen-Darm-Trakt, sind entweder Fette, Kohlenhydrate oder Eiweiße. Und je nachdem, was denn da so ankommt in der Leber, wird es dann entsprechend bearbeitet und umgesetzt. Also das allein, was ich gerade erläutert habe, ist ja eigentlich schon eine Mammutaufgabe, all die Stoffklassen zu differenzieren, klein zu machen und zu bearbeiten. Aber was nochmal ein großer Faktor ist, ist, dass die Leber ein riesiges Speicherorgan ist. Speicherorgan für verschiedene Zucker, beziehungsweise die Zucker werden eben so umgearbeitet, dass man sagt, okay, das ist die Sofortvariante, der Traubenzucker, der steht schnell zur Verfügung. Oder aber ich brauche eher die Depotvariante, das Glykogen, und das muss eben eingelagert werden. Ähnlich ist es mit Fetten, Vitaminen, allen möglichen Mineralien. Also auch Eisen ist ein ganz wichtiger Inhaltsfaktor, der über die Leber kontrolliert wird. Und dann nicht zu vergessen, neben diesen Umbau- und Lagerungsprozessen eben auch der Umbau von Schadstoffen. Und zwar geht es darum, dass die Leber die Stoffe, die nicht benötigt werden, abbaut und dann in die Galle abgibt. Also in der Leber eingelagert ist in der Regel die Gallenblase. Und diese Gallenfarbstoffe oder Galleninhaltsstoffe sind dann in der Lage, die Fettverdauung vorzunehmen und werden bei Bedarf in den Darm abgegeben, aber auch werden darüber Stoffe ausgeschieden, Schadstoffe, die der Körper eben fettlöslich gemacht hat und auf diesem Weg losbekommt. Andere Stoffe werden, wenn sie denn wasserlöslich gemacht werden sollen, gekoppelt mit verschiedenen Trägerstoffen und dann gehen die an die Niere, weil die Niere eben die Giftstoffe, die zuerst zu Ammoniak abgebaut worden sind, dann mit auf Transportwegen in die Niere kommen, als Harnstoff ausgeschieden werden können oder eben über die Niere ausgeschieden werden. Das war jetzt eine sehr hoppla-hopp-Erläuterung dafür, dass man wahrscheinlich Stunden oder auch Tage darüber reden könnte, was die Leber alles leisten kann. Aber ich habe hier nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung Und ich habe auf YouTube ein ganz nettes Zeichentrick-Video gefunden, wo die das ein bisschen umgesetzt haben in einen Zeichentrickfilm, 2 Minuten. Klar, die sich jetzt das nur anhören, können diesen Link nicht sehen, aber ansonsten ist es wirklich witzig gemacht und gibt mal einen Eindruck von dieser Multitasking-Aktion, was denn die Leber alle durchführt. Also sprich hier der Link zum Video, wenn man den anklickt, kann man sich das anschauen. Also nochmal kurz erläutert, was für Stoffe alles von der Lebertätigkeit abhängen. Wenn wir wieder zurückgehen auf unsere drei großen Stoffklassen im Körper, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, dann fällt unter diese Kategorie Eiweiße wirklich schon sehr, sehr viel, was absolut elementar ist für die Stoffwechselvorgänge. Nummer 1, Hormone. Diese Botenstoffe sind der große Vermittler im Körper und wenn da irgendeins ausfällt, liegt schon sehr viel brach oder funktioniert gar nicht mehr. Dann die Blutgerinnungsstoffe. Diese Faktoren sind ja in so einer Blutgerinnungskaskade hintereinander geschaltet, beziehungsweise immer ein Schritt ist nur dann wieder möglich, wenn die entsprechenden Faktoren vorhanden sind. Und wenn der zweite Stoff gebildet ist, brauchen wir wieder einen Blutgerinnungsfaktor, dass es dann von einer Stufe zur anderen laufen kann. Und auch da, wenn einer von diesen Blutgerinnungsfaktoren ausfällt, sind Abläufe nicht mehr möglich. Dann haben wir die Muskeleiweiße. Die Muskulatur besteht zum großen Teil eben aus Eiweißverbindungen und sämtliche Enzyme sind Eiweißverbindungen. Deswegen diese Eiweißherstellungsfunktion, Eiweiße als große Transportmechanismen im Blut, sind wirklich Dreh- und Angelpunkt und wenn da die Leber schwächelt, dann haben wir schon ein großes Problem. Nächster Stoffklassenpunkt, die Fette. Die Fette bestehen aus verschiedenen Fettsäuren und das, was häufig bekannt ist, ist das Cholesterin. Leider ist es eher ein bisschen in den Negativschlagzeilen, aber was man total vergisst, ist, dass das Cholesterin elementar wichtig ist. Das ist so ein chemischer Ring, der Baustoff für alle möglichen Zellen sind, für Hormone, für Vitamine und auch deswegen wirklich wichtig für viele Abläufe. Die Fette sind außerdem Energieträger und eine wichtige Speicherform. Und dann als dritten großen Punkt die Kohlenhydrate, so ganz lapidar als Zucker genannt, aber es gibt ja viele verschiedene Zucker, von Einfachzucker, Doppelzucker und auch viele komplexe Zucker. Wichtig ist, dass eben diese Einfachzucker, die Glucose, der Traubenzucker, der schnell verfügbare Brennstoff für die Energiegewinnung schlechthin ist. Aber je nachdem, was im Organismus benötigt wird, legt eben auch die Leber Depots an, um dann für schlechte Zeiten was abrufbar zu haben. Also, ich glaube, es wird klar, dieses Organ, was relativ wenig Beachtung findet in der herkömmlichen Medizin, hat wirklich viel zu tun und muss gehegt und gepflegt werden. Vor uns habe ich so ganz, ja, sage ich mal, salopp gesagt, alles Blut, was aus dem Magen-Darm-Trakt kommt, landet dann erstmal in der Leber zur eingehenden Prüfung. Aber wenn man so ganz korrekt ist, nicht alles Blut wird erstmal über die Leber entgiftet geprüft, sondern es gibt da zwei ganz besondere Ausnahmen. Nummer 1, die Gefäße, die unter der Zunge die Versorgung durchführen und die Gefäße, die den Enddarm, das Rektum versorgen. Diese Blutgefäße führen nicht als allererstes oder als Zwischenstation über die Leber, sondern werden direkt im Fall der Unterzungengefäße zum Beispiel auch Richtung Gehirn geleitet. Und das macht man sich insbesondere auch in der Homöopathie zunutze. Das heißt, die Erfahrung hat gezeigt, dass Arzneien, die unter der Zunge verabreicht werden, sehr schnell oder vielleicht schneller aufgenommen werden und Wirkung zeigen, als wenn sie abgeschluckt werden, in Magen-Darm-Trakt kommen, dort resorbiert werden, an die Leber kommen, die Leber prüft sie, die Leber baut vielleicht einen Teil der Stoffe wieder ab, um dann sie in den Körper zu bringen. Und wenn man denn die Kügelchen unter die Zunge gibt oder auch homöopathische Tropfen, dann hat die Erfahrung gelehrt, dass man wirklich eine sehr schnelle Sofortwirkung hat. Also manchmal ist es so, man hat tatsächlich die Kügelchen noch im Mund und da ist es wirklich auch hilfreich, das mal selber an sich erprobt zu haben und hat schon Gefühl, irgendwie ein Schmerz lässt nach oder wird besser. Also das Typische für mich sind irgendwie Quetschungen an den Fingern. Das kann ja wirklich extremst schmerzhaft sein. Und da habe ich es immer wieder schon mal erlebt, dass ich wirklich die Kügelchen im Mund hatte und das Gefühl habe, wow, das tut schon was. Unglaublich, Schmerz lässt nach. Also sprich, diese direkte Gehirnwirkung mit extremst kleinen Dosen lässt sich inzwischen über anatomische, physiologische Untersuchungen erklären. Ich denke mal, dass der gute Hahnemann diese Zusammenhänge noch nicht kannte, aber ihm halt die Erfahrung das gelehrt hat, unter die Zunge gegeben, wirkt es extrem schnell und ich kann wirklich auch die Dosen sehr, sehr klein wählen. Vielleicht noch Erläuterung zum Enddarm. Das ist auch der Grund, warum Zäpfchen bzw. Einläufe direkt wirken können und die Substanzen, die da eingegeben werden, eben nicht in höheren Dosen nötig sind, weil sie eben von der Leber nicht erst reduziert werden in ihrer Wirkung, sondern direkt im Körper, im Organismus da ankommen, wo sie dann Wirkung zeigen. Wie verabreiche ich nun Leberarzneien? Normalerweise ist es ja so, dass man irgendwie eine Standarddosierung hat und mit denen mal anfängt. Aber mit der Erfahrung und Überlegung, dass oft Substanzen, die der Körper vielleicht nicht richtig ausscheiden kann, aber auch erstmal nicht so richtig verarbeitet, im Bindegewebe abgelegt werden. Und diese im Bindegewebe oder in diesen Zellzwischenräumen gespeicherten Substanzen können durch Leberarzneien, durch pflanzliche Phytotherapeutika, Homöopathika tatsächlich freigesetzt werden und kommen dann ins Blut. Und das ist was, was ich schon immer wieder gesehen habe, dass dadurch Verschlimmerungsreaktionen möglich sind. Das heißt, im Endeffekt ist es die Bestätigung, dass Stoffe im Bindegewebe gelagert waren und jetzt da im Blut vermehrt vorhanden sind und dann auffällig werden. Also typisch wäre zum Beispiel mit Beginn von der Gabe von Leberarzneien, dass ein gewisser Durchfall auftritt, dass vielleicht mal ein bisschen eine Übelkeit, Unwohlsein bis hin zum Erbrechen gezeigt wird, reduziertes Allgemeinbefinden. Bei Menschen würde man sagen, vielleicht Kopfschmerzen oder ein dumpfes Gefühl. Auch Hunde zeigen das manchmal, dass sie irgendwie so wie ein bisschen desorientiert in der Gegend rumstehen und man das Gefühl hat, oh, denen ist nicht ganz wohl, vielleicht haben sie Kopfweh. Und das letzte oder eins von diesen Symptomen, die ich auch sehe, sind eben Hautausschläge. Dass wohl der Körper sich irgendein Ventil sucht, wenn er das nicht ganz herkömmlich sofort über Urin und Kot loskriegt, dass das erstmal im Organismus vorhanden ist und gewisse Symptome macht. Klar kann man auch das mit Erstreaktion betiteln, aber ich finde, wenn man dieses Gesamtdenken hat, dann ist es ja klar, dass der Körper anfängt zu arbeiten und da zeigt, wie es ihm damit geht. Interessant finde ich, dass zum Beispiel Nux vomica, Brechnuss, was viele eben kennen, erstmal so als erstes Mittel bei Erbrechen oder Durchfall oder aber die Menschen auch nach übermäßigem Alkoholkonsum primär ein Lebermittel ist. Und indem es der Leber sagt, hey, wir haben da ein Problem, fang mal an, deine ganzen Stoffe entsprechend zu aktivieren, dass wir alles ab- und umbauen können, dann können Prozesse laufen, dann kann Heilung oder aber Verbesserung vielleicht möglich sein. Also sprich, so eine ganz simple Leberkur, ohne zu denken, ist in der Homöopathie oft mal eine Woche lang einmal täglich Nux vomica C30 3 Kügelchen zu geben und Früher war das für mich ein ganz, ganz häufiger Einstieg, wenn die Kandidaten kamen und die Tiere nach ihrer Fallaufnahme tatsächlich von mir auch noch mal ein bisschen Zeit benötigt haben, um einen längerfristigen Plan zu erstellen, dass ich erst mal eine Woche lang denen Nuxvomica gegeben habe, manchmal noch im Anschluss eine Woche Sulfur, weil das nächste ist dann, dass dadurch die Ausscheidung über die Haut aktiviert wird. Und dann erst der individuelle Behandlungsplan erfolgte. Und was ich auch jetzt hin und wieder noch sehe, wenn ich denn das einfach mal so als simple Leberkur gebe, dass die Leute sagen, oh, schon in dieser Woche ist das Tier aktiver geworden, der Hautausschlag, der da war, ist vielleicht ein bisschen besser geworden oder aber der Kot ist jetzt besser geformt. Also sprich, ein ganz simpler Einstieg, den es vielleicht mal lohnt auszuprobieren. Das heißt, den Rat, den ich bei der Behandlung mit Leberarzneien meinen Tierbesitzern mit auf den Weg gebe, ist, dass man vor allem bei Kandidaten, die schon einen längeren Erkrankungsbericht haben, wo es heißt, der erst hatte erst das und dann das und dann das, oder aber und aber viele Medikamente bekommt, man sich klar sein muss, dass eben diese Ausscheidungsreaktionen auftreten können. Und dann bin ich in der Regel sehr vorsichtig und schleiche erstmal meine Dosierung ein, weil auf den Verpackungen von vielen Phytotherapeutika steht ja irgendwie eine Standarddosierung drauf, so was weiß ich, Hund mit 10 Kilo, zweimal täglich eine Tablette. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn ich dann wirklich sofort mit dieser Dosis einsteige, kann es sein, dass tatsächlich irgendwelche derartigen Ausscheidungsreaktionen als erstes hochkommen, die ich natürlich sehr auseinanderziehen möchte bzw. minimal halten möchte, dass es auch für den Patienten gut tolerierbar ist. Sprich, langsam die Dosierung steigern, so Woche für Woche. Und was natürlich da eine geniale Möglichkeit ist, ist es tatsächlich mittels Kinesiologie nochmal individuell auszutesten, um dann hoffentlich eine Optimierung des Behandlungsplans zu haben. Mein persönlicher Weg, der diese Erkenntnis nochmal sehr hat reifen lassen, war die Behandlung von Hunden mit Epilepsie. Und zwar gibt es ja für Epilepsie verschiedene Ursachen. Eine mögliche Variante ist die, dass eben die Ausscheidung im Körper nicht mehr adäquat läuft. Und wenn wir dann zurückgehen auf unser Fassmodell, eben dieses Fass durch diesen mangelhaften Abbau von Substanzen überschwappt heißt Symptome entwickelt. Und die Behandlung dann so läuft, dass man sagt, okay, ich muss die Ausscheidung über Urin, Niere und Kot, Darm, Leber stimulieren, um dann hoffentlich irgendwelche Symptome zu reduzieren. Wenn das also die Ursache der Epilepsie ist, und das ist zumindest eine Variante, die ich von der Naturheilkunde her immer versuche, ja, abzuklären, beziehungsweise einfach mal diagnostische Therapie, das durchführe und schaue, wird es damit besser, komme ich auch vielleicht von herkömmlichen Medikamenten in dieser Dosierung runter oder ganz weg. Dann hatte ich auch ursprünglich einfach angefangen, Leberarzneien zu geben, sei es jetzt Homöopathika oder oft ergänzt mit Pflanzen wie Cactus Marianus, Löwenzahn, ja, verschiedenen leberwirksamen Präparaten. Aber immer wieder hatte ich dann tatsächlich die Problematik, ich habe mit meiner Therapie angefangen und Tiere, die vielleicht einmal in der Woche einen Anfall hatten, haben die Leute angerufen, ups, jetzt hat er nochmal einen zweiten Anfall gehabt, in kürzeren Abständen, kurz nachdem wir angefangen haben zu behandeln. Und die Erklärung war für mich die, dass ich tatsächlich mit diesen Medikamenten Stoffe aus diesem Bindegewebe oder dem Interzellularraum freisetze und die ins Blut kommen und dann eben diese Ausscheidungsfunktion der Leber erstmal überfordert ist und vielleicht auch diese Blut-Hirn-Schranke, die sonst ja vom Gehirn versucht, möglichst viel wegzuhalten, überschritten wurde und dadurch es zum epileptischen Anfall oder zu Krampfgeschehen kam. Inzwischen mache ich so, dass ich eben die Präparate langsam steigere, dass ich auch ein homöopathisches Mittel vielleicht einmalig gebe und dann nach 1 bis 2 Wochen nochmal Rücksprache halte, um zu hören, wie hat sich die Sache entwickelt und abhängig davon dann die weitere Dosierung gestalte. Außerdem mache ich es in der Regel so, dass ich eben auch den Behandlungsplan individuell austeste und das ist dann so in der Gesamtbilanz für mich wirklich ein Vorgehen, wo ich praktisch nicht mehr sehe, dass ich durch den Start der Behandlung nochmal irgendwelche Krämpfe auslöse. Jetzt möchte ich tatsächlich auch mal Lebermedikamente besprechen. Es gibt so ein paar Klassiker in der Homöopathie, die oft eingesetzt werden, um Erbrechen und Durchfall zu behandeln. Aber im Endeffekt sind es alles leberstärkende Medikamente. Oft sind es Pflanzen, manchmal sind es auch mineralische Stoffe. Aber indem man die Leber anregt, ist die Erfahrung die, dass man dadurch vielleicht auch diese Verdauungsbeschwerden regulieren kann. Also den Klassiker Nux vomica habe ich ja schon erläutert, so erste Wahl bei Erbrechen und Durchfall. Aber wenn man denn noch bei jedem Mittel auch ein paar Schlagworte haben will, wo man sagt, das ist ganz typisch, dann würde ich Nux vomica mit diesem Thema Bauchkrämpfe oder krampfartige Erbrechen genau begleitend titulieren. Also sprich, wenn wir einen Hund haben, der immer wieder extrem krampfhaft bricht, sobald er irgendwas zu sich genommen hat, manchmal langt auch schon Wasser, ist sicher Nux vomica das Mittel der Wahl. Und da ist es dann manchmal auch wichtig, erst ein paar Mal hintereinander dieses Mittel trocken zu geben, trockene Globuli ins Maul, 2, 3 Mal hintereinander. Und dann kann man dazu übergehen, das in Wasser aufzulösen, weil typisch für Nux vomica kann sein, dass sobald auch nur ein bisschen Flüssigkeit übers Maul aufgenommen wird, dass das wieder einen neuen Würge- und Krampfanfall hervorruft. Aber indem man erst das trocken gibt und dann, sage ich mal, stündlich weitermacht mit aufgelösten Gaben. Also gerne mache ich so, dass ich dann 3 Kügelchen in einer 20 ml Spritze gebe oder in ein Glas mit Wasser und da davon so jede Stunde was gebe und dann anfange nach 2, 3 Stunden kleine Portionen Futter zuzugeben. Damit ist dann der Körper ganz gut gerüstet, hat seine Verdauungsenzyme wieder derart aktiviert, dass das alles wirklich auch gut angenommen werden kann und wieder weiter funktionieren kann. Hinter Nux vomica kommt für mich als zweites Leber- und Durchfallmittel sofort Lycopodium, auch eine Pflanze, die eben typischerweise neben dem Durchfall auch die Symptomatik von Bauchschmerzen durch Blähungen hat. Das, was die Leute mir oft erzählen, ist, dass sie sagen, oh, vor allem abends, wenn wir dann beim Fernsehen sitzen, plötzlich lässt er derartige Duftwolken ab und ja, das ist was, was uns wirklich total auffällt. Der eine Hund hat es, der andere Hund hat es nicht. Und da sind wir auch schon bei der typischen Symptomatik von Lycopodium, also eben diese Blähungen. Oft ist gar nicht unbedingt klar, ob das mit Schmerzen verbunden ist, aber das, was den Besitzern auf jeden Fall auffällt, ist, dass es so stinkt. Und was noch eine typische Symptomatik ist für Lycopodium, ist diese Verschlimmerung nach 16 Uhr, so ein bisschen am späteren Nachmittag bis 19, 20 Uhr, wenn Symptome zumindest mehrere Tage hintereinander in diesem Magen-Darm-Bereich doch um diese Zeit auftreten, dann werde ich immer schon hellhörig und denke mir, aha, vielleicht müssen wir die Leber ein bisschen mit Lycopodium belohnen. Woran man nicht unbedingt so denkt, aber was ich auch schon immer wieder eingesetzt habe, ist tatsächlich bei Juckreiz oder aber bei vermehrtem Ohrsekret Lycopodium. Wenn man denn so ganzheitlich denkt, wenn man eben weiß, dass die Leber für all diese Funktionen zuständig sind, die wir vorher erläutert haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass indem man die Leber anregt, alle möglichen Symptome nochmal behandelt werden können. Ich hatte da noch einen ganz interessanten Pferdefall, und zwar war das sogar von einem Zirkus ein Pferd, was tatsächlich da zu Gast war in dem Ort, wo ich als Assistenztierärztin gearbeitet habe. Und da bin ich dann gerufen worden. Kurz nach der Nachmittagsvorstellung hat ein Pferd so um 4:30 herum eine wirklich massive Kolik gehabt. Ich habe dem dann erst den Klassiker an Krampfmittel gespritzt. Und das Mittel hat zwar so einen Mini-Tick verbessert, aber in der Regel bleibe ich dann immer noch ein bisschen da, weil ich bei einem IV-injizierten Präparat wirklich sehen will, hilft es gleich, tut es was oder wie reagiert das Pferd. Und ich war da irgendwie nicht so ganz glücklich drüber, weil das einfach nur bedingt reagiert hat. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich dann gleich sofort das Scholykopodium gegeben habe, aber ich glaube, ich bin am ersten Tag einfach dann wieder gefahren und die haben dann nach einer Stunde angerufen, es wird nach und nach besser. Aber es war nicht so ganz befriedigend. Und ich glaube, dann war das so, dass die eben am nächsten Tag nochmal angerufen hatten, fast die gleiche Zeit, gleiche Variante, nach der Nachmittagsvorstellung wieder Kolik. Und dann bin ich echt hellhörig geworden von dieser typischen gleichen Zeit wieder über die Erinnerung, dass das irgendwie auch nur bedingt auf meine bisherige Injektion oder vorhergehende Injektion reagiert hat. Und das war dann der Grund, das Lycopodium zu geben. Und das war damit wirklich sehr, sehr schnell besser und war dann gut und war echt ganz nett, weil die haben mir ja dann sogar später nochmal eine Karte geschrieben und haben sich bedankt, dass sie diese Zauberkügelchen eben dabei haben und dass es lang gut war. Und wenn es mal wieder gekommen ist, dann hat das Pferd eben dieses Lycopodium bekommen und das ist für sie wirklich eine total gute und natürlich auch in dem Fall kostengünstige Lösung gewesen. Okay, weiter geht's mit Veratrum Album. Ein Mittel, was nicht unbedingt so bekannt ist, weil es auch nicht so dominante Symptome hat, sondern so von allem ein bisschen was. Generell ein Durchfall- und Schwächemittel, auch Darmträgheit und viele Blutungs- bis Durchblutungssachen. Man kann Veratrum auch geben, wenn zum Beispiel Annika bei einem Bluterguss oder bei der Wundheilung nicht so ganz den Erfolg zeigt, den man sich versprochen hat. Und wenn wir jetzt eben wissen, dass durch die Anregung der Leber alle möglichen Funktionen verbessert werden können, kann man eben verstehen, wenn Veratrum Album die Leber unterstützt, dass dann zum Beispiel diese Blutgerinnungsfaktoren oder überhaupt die Durchblutung in verschiedenen Organen verbessert wird und dadurch auch vielleicht eine Verbesserung vom Allgemeinbefinden oder von den Symptomen möglich ist. Also manchmal zum Beispiel auch nach einer Narkose, dass ich, wenn ein Tier operiert worden ist, zwar standardmäßig Annika gebe, aber wenn ich dann denke, oh, der schläft jetzt ein bisschen lang, der könnte doch schon ein bisschen wacher sein oder so ein bisschen taumelig durch die Gegend schwankt, ohne dass er schon richtig den Zustand hat, den ich mir wünsche, dann gebe ich zum Teil zwei-, dreimal Veratrum Album, drei Kügelchen, C200 im Abstand von einer halben Stunde und sehe dann auch, dass die deutlich wieder fitter werden. Und von diesen vier Lebermitteln, die ich denn da so gängig einsetze, ist unbedingt noch Phosphor zu erwähnen. In dem Fall ein mineralischer Stoff. Und so dieses Schlüsselwort zu Phosphor ist eben Blutungsneigung. Das heißt, die haben bei irgendwelchen Imbalancen schnell irgendwo Blut. Blut im Kot, Blut im Erbrochenen, die neigen vielleicht zu Nasenbluten oder aber sieht man bei den Tieren schon durch ihre fein gezeichnete Haut, diese Hautgefäße, die so ein bisschen gestaut sind. Und wenn sich der dann da noch aufritzt, kann das sein, dass das wirklich wild in der Gegend rumspritzt und wirklich dann den Eindruck hinterlässt, dass da gerade eine Katastrophe passiert ist. Wunderbar ist es dann zum Beispiel auch noch auf weißen Fliesen in der Tierarztpraxis. Da hat man dann auf jeden Fall einen richtig Effekt und sieht, dass da gerade ein Tier anwesend war. Ach ja, was mir auch noch auffällt, zum Beispiel bei den Ohren. Also entweder kratzen an den Ohrmuscheln, weil es innen drin juckt. Und dann aber auch, wenn denn allein durchs Hin und Her geschüttelt vom Kopf, diese Ohrrandgefäße, die außen an dem Ohr entlang ziehen, irgendwie verletzt werden. Bei den Phosphortypen ist es wirklich eklatant auffällig, dass die massivste Blutungen haben aus einem mini kleinen Loch. um jetzt wieder zurückzugehen zu diesem Gesamtdenken und wir eben sagen, aha, die Leber muss ja diese ganzen Gerinnungsfaktoren herstellen, dann geht man denn mit einem guten Gefühl Phosphor und denken uns, okay, vielleicht können wir schon da ein bisschen mehr von der Wurzel auf Abhilfe schaffen und dadurch eine Verbesserung von gewissen Symptomen. Um nicht nur bei den Homöopathika zu bleiben, möchte ich noch auf eine kleine, so ganz unscheinbare Pflanze hinweisen, die aber dann richtig in den Vordergrund tritt, wenn sie in die Phase der gelben Blüte eingetreten ist und wir vielleicht Flächen haben, wo wirklich alles gelb ist, weil denn der Löwenzahn blüht. Und zwar ist so mein Ding, dass ich zwar, wo es geht, Kügelchen natürlich gebe, und eben auch genannte Leberarzneien, aber meinen Tierbesitzern ans Herz lege, nützt auch den Spaziergang und tut wirklich diesen Löwenzahn sammeln. Wir sehen ja hier links von dem Schlüsselanhänger eben die Blätter. Das ist so der Klassiker, dass man einfach ein paar Blätter einsammelt, zwei, drei Blätter mitnimmt, klein schneidet. Da liebe ich dann auch noch diese Kräuterscheren, wo mehrere Klingen nebeneinander sind und du kannst einfach mit ein paar Schnitten hast dann alles klein geschnippelt und das lässt sich dann in der Regel zum frischen Futter ganz gut untermischen. Manchmal muss man auch die trockenen Sachen ein bisschen anfeuchten, aber die Tiere gewöhnen sich in der Regel ganz gut dran und damit so einfach eine simple Leberpflege, kostenlos und unbezahlbar, indem man vom Spaziergang den Löwenzahn, die Blätter mitnimmt und das in gewissen Abständen oder einigermaßen regelmäßig auch mit unters Futter mischt. Das wäre so die Variante für Frühjahr, Sommer, Herbst. Aber ich lege meinen Tierbesitzern auch ans Herz, sammelt doch einfach die Blätter und trocknet sie und tut die in ein Glas. Und wenn man die dann ein bisschen zusammenkrümelt, kann man die wirklich perfekt übers Futter geben. Man könnte sie theoretisch als Tee geben. Aber beim Löwenzahn ist wirklich alles nutzbar, also auch die Wurzeln oder die Blüte. Früher wurden wohl auch die Wurzeln mehr ausgegraben und mitgenutzt. Also diese Bitterstoffe tatsächlich zu nutzen, um die Leber anregende Wirkung zu haben, wäre was Simples. Und vielleicht ist das was, was man so ein bisschen mit dem Kopf behalten kann und sagen, okay, ist eine Möglichkeit, wo ich denn dieses Multitasking-Organ ein bisschen hegen und pflegen kann.